Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Und hallo,
Ralf.
Hi.
Warum lachst du so?
Das war eine ganz tolle Einleitung.
Die ich wollte mal so
amüsiert.
So richtig mit Groove, wie diese jungen Leute mal.
Voll cool, diese jungen Leute.
Hey, richtig frech, wie du das machst. Folge 101, das heißt...
Ich war nicht bei der 100. Jubiläumsfolge dabei, aber ich wünsche dir natürlich trotzdem herzlichen Glückwunsch.
Ja, deswegen, also das ist jetzt die Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz unter den...
Wenn wir zwei Freunde wären.
Jetzt kommen wir nach Trien auf Knopfdruck. Eigentlich wollte ich was Nettes sagen.
Ja.
Also vor genau 100 Folgen...
Ach so, das
deswegen
ist jetzt der Clou daran.
Das ist der Clou dahinter. Vor genau 100 Folgen saßen wir das erste Mal hier in diesem Studio.
Jan, weißt du noch, welcher Fall?
Dieses Mal... Ja, der erste, den wir aufgenommen haben, ist gar nicht die erste Folge, die rausgekommen ist, oder?
Richtig. Die erste Folge war nämlich die der Todesengel.
Stimmt.
Und die erste Folge, die ausgestrahlt wurde, war, glaube ich, die Betonleiche, ne?
Ich glaube, die haben wir alle an einem Tag aufgenommen.
Oder? Nein,
ich glaube, das war in einem Rutsch.
Da hast du ja noch 20 Minuten Folgen gemacht.
Richtig, da war das Leben noch schön.
Da war das Leben noch schön. Und da war ja die Folge der Todesengel, war dann ja eine Doppelfolge. Und ich meine, die haben wir an einem Tag gemacht und ich meine die Betonleuchte und dann noch eine dritte. Die haben wir dann, glaube ich, an einem zweiten Tag.
Ja, weil ich nämlich gedacht habe,
waren wir noch nicht so belastbar.
Weil ich dachte, es ist voll fies, wenn man mit einer Doppelfolge startet. Deswegen haben wir
gesagt. Du warst doch der Meinung, ich habe auch von Anfang an gesagt, mach die länger. Und du warst so, nein, 20 Minuten. Ja, aber das ist viel zu viel, wir wieder zu hören.
Das stimmt allerdings. Ja, so ändern sich Zeiten. Also ich glaube, nach der letzten Folge, nach Folge 100, die.
Ach, die, bei der ich nicht dabei war.
Die, genau. Und die war trotzdem sehr lang, obwohl du nicht dabei warst.
Ach so, aber die wird nicht zusammengeschnitten?
Nein, die.
Auch das noch. So.
So, ich wollte sagen, jetzt nach dieser Folge vor allem, die Aufnahme war sehr anstrengend, das weißt du ja gar nicht. Leon und ich waren in so einem Überseecontainer gefangen. Das war das Studio. Es war wirklich so ein Container mit so einer Tür.
Ich finde es total schön, weil ihr dann plötzlich merkt, dass ihr auf hoher See seid und wurdet verschifft.
Ja, Geschangheit heißt das.
Das öfter passiert, dass Leute in
so See... Früher war das so, dass man in so einer Kneipe irgendwie sich betrunken hat und dann wachte man auf und war auf einmal auf dem Schiff. Das heißt Geschangheit, glaub es mir.
Warum?
Ja, weil die billige Arbeitskräfte gesucht haben.
Dann haben die einfach verschifft.
Ja, die sind dann auf Schiff, die mussten dann arbeiten als Schiffsjunge oder so.
Das heißt, die haben die betrunken gemacht in der Bar und dann haben die einfach in den Container geladen. Und dann sind die wach geworden und haben gesagt, ja, jetzt wo ihr hier seid, könnt ihr auch arbeiten.
Richtig, ungefähr so. Ich weiß nicht, ob die in den Container geladen haben, aber ja.
Geschangenheit.
Ich wollte dich eigentlich fragen, an was erinnerst du dich noch aus der allerersten Folge?
Du darfst nicht vergessen, dass ich ein Elefantengedächtnis habe, wenn es um Langzeitgedächtnis geht. Ich erinnere mich an alles aus der ersten Folge. Warum?
Na, ich wollte jetzt nicht Fakten abfragen, sondern so an das Gefühl. Hattest du das Gefühl, als du da rausgegangen bist, das machen wir in 4 Jahren immer noch? Nee. Ich nämlich nicht.
Moment, nee, ganz ehrlich, da habe ich nicht drüber nachgedacht, weil es ja nicht mein Podcast war. Das war ja für mich jetzt, das war ja von Anfang an dein Ding. Und für mich war klar, ich bin Gast und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich weiß, dass ich furchtbar nervös war, weil das so dieses, okay, du sprichst jetzt in dein Mikrofon, sprich bloß nicht zu hoch, nicht zu nasal, hat nicht funktioniert. Und dementsprechend, ja, also, aber nee, da hatte ich, glaube ich, keine zukunftsorientierten Gedanken, so nach dem Motto, wie lange geht das so, wird das erfolgreich oder sonst was. Das war ja so ein, es wäre erstmal so ein Hobby-Ding.
Ja, voll war es ja für mich auch. Also ich habe gerade gemerkt, dass wenn es dann mal irgendwann so eine Dokumentation geben sollte, weißt du, so 100 Jahre Verbrechen von dem
dann sollte ich auf jeden Fall, dann sollte ich bei der 100. Jubiläumsfolge vielleicht dabei sein, weil ich mich vielleicht an mehr Sachen erinnere.
Ja, genau das. Ich wüsste einfach gar nichts mehr.
Doch, das also, kann ich ja sehr gut.
ZDF Info oder Phoenix oder wer auch immer solche Dokumentationen ausstrahlt.
Mir hat mein Lieferant gesagt, es ist furchtbar mit Ralf zu arbeiten, weil Ralf erinnert sich immer an alles.
Ja, das stimmt. Das ist in der Freundschaft auch nicht immer nur von Vorteil.
Hm. Oh, aber ich bin ja nicht so.
Du bist nicht nachtragend. Nee, aber also wenn du jetzt
Aber wenn ich sauer wäre, ja, genau. Wobei, nee, aber stopp, nee, ich wäre jetzt aber trotzdem auch keiner, der dann plötzlich alles auspackt und sagt, ja, aber da hast du, das würde ich auch
stimmt.
Nicht machen. Heißt nicht, dass ich es vergesse, ne?
Du könntest es.
Ich könnte es, aber ich würde es nicht machen. Aber bei meinem Mann, das ist was anderes. Ja, da packe ich das schon aus.
Ja,
bevor das jetzt auch wieder die drittlängste Folge wird.
Vor allen Dingen haben wir aber noch gar nicht über den Fall geredet. Aber wir versuchen es jetzt, so langsam reinzukommen. Also es ist ein, ja, schon ganz schön krasser Fall.
Ich glaube, ich muss jetzt stimmungsmäßig wieder nicht mehr so...
Ja, genau, du wirst gleich sehen, es ist sehr dunkel auf verschiedene Ebenen.
Geht zum Satanisten.
Dunkel, ja.
Echt?
Nee, nicht, ja, ich will nicht zu viel verraten.
Okay.
Also Inhaltswarnung wie immer vorab. In dieser Folge geht's um den brutalen Mord an einem Menschen. Außerdem streife ich die Themen Suizid und selbstverletzendes Verhalten. Wenn ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommt, dann überspringt diese Folge lieber. Einige Namen habe ich geändert und damit sind wir bereit. Bist du auch bereit?
Let's go.
Sehr schön. Da hat sich letztes Mal jemand beschwert, dass du einmal nicht Let's Go gesagt hast.
Was?
Ja, ich wusste nicht, dass das den Leuten auffällt.
Da hat sich jemand beschwert.
Ja, nicht ernsthaft beschwert, gesagt. Ich fand es voll schade, dass Ralf in der Folge, ich weiß nicht mehr welche es war, nicht Let's Go gesagt hat.
Wahrscheinlich habt ihr
es
rausgeschnitten.
Das stimmt nicht. Vielleicht hast du einmal was anderes gesagt. Auf jeden Fall sind wir beide bereit.
Mir ist es, ich überlege jetzt gerade, ob ich das bewusst mache. Ich habe es mir einfach angewöhnt, das immer zu sagen. Aber also es war bisher jetzt kein so ein, ich wollte jetzt kein Catchphrase etablieren. Also jetzt T-Shirts drucken mit Let's Go. Let's go, Pikachu.
Das ist schon ein bisschen gut. Also merken wir uns, wir sind beide bereit, wir können loslegen. Der 6. Juli 2001 ist ein sonniger Freitag. Seit Tagen liegt eine drückende Hitze über dem Ruhrgebiet. Fabian Hansen freut sich schon auf den Abend. Er ist auf die Abschiedsparty eines Kollegen eingeladen. Deshalb hat der 33-Jährige extra seinen Chef gefragt, ob er morgen eine Stunde später zur Arbeit in der Autowerkstatt kommen kann. Eigentlich wollte er sich schon nachmittags um 17.30 Uhr in einem Parkhaus in der Innenstadt von Herten mit seinem Kollegen Dirk und dessen Ehefrau Michaela treffen, aber Fabian ist spät dran. Erst knapp eine Stunde später kommt Fabian in dem Parkhaus an und steigt zu den beiden in ihren beigefarbenen Opel Vectra mit dem Pentagramm und der Aufschrift Soko Friedhof auf der Heckscheibe. Michaela und Dirk haben erst vor einem Monat geheiratet. Kurz darauf hat Dirk Riedel in der Werkstatt gekündigt. Er will mit seiner Frau nach Transsilvanien ziehen, um dort Dracula-Touren anzubieten, deshalb die Abschiedsparty. Das passt zu Dirk, der ausschließlich schwarze Klamotten und die Haare an den Seiten komplett abrasiert trägt und sich ein umgekehrtes Kreuz in die Stirn geritzt hat. Fast alle Kollegen in der Autowerkstatt gehen ihm deshalb aus dem Weg, nur Fabian nicht. Er bewundert Dirk Riedel dafür, dass der immer sein Ding durchzieht, egal was andere Leute sagen. Fabian selbst ist das komplette Gegenteil seines Arbeitskollegen. Ein gläubiger Christ, immer höflich und freundlich, ordentlich gekämmt und ja, fast schon langweilig. Er hat Dirk als Abschiedsgeschenk ein Doppelpack Klopapier mitgebracht. Das können die beiden auf ihrer langen Reise nach Rumänien bestimmt gebrauchen, lacht Fabian. Gegen 18.30 Uhr fahren die drei in dem Opel in Herten los auf die A43 in Richtung Witten, wo Michaela wohnt. Es sind nur knapp 30 Kilometer, aber Dirk drückt aufs Gas. Er scheint es eilig zu haben. Die Musik dreht er dabei so laut auf, dass man sich nicht unterhalten kann. Kreischende E-Gitarren sind allerdings nicht so Fabians Ding. Er mag eher die Beatles. Keine 25 Minuten später kommen die drei an ihrem Ziel in Witten an. Breite Straße 55, ein schmutzig graues Mehrfamilienhaus mit 4 Stockwerken, wie es sie hier im Ruhrgebiet 100-fach gibt. Den Nachbarn haben Dirk und Michaela schon am Nachmittag Bescheid gegeben, dass es etwas lauter werden könnte wegen der Party. Fabian war vorher noch nie in Michaelas Dachgeschosswohnung. Als er durch den Flur geht, sieht er die falschen Spinnweben in den Ecken. Im Wohnzimmer hängen Totenköpfe und Tierschädel an den Wänden. Auf der Fensterbank vor den heruntergelassenen Rollläden liegen verschiedene Messer und Dolche und auf dem biederen hellen Teppichboden steht ein leerer Eichensarg. Fabian weiß natürlich, dass Dirk und Michaela sich selbst als Satanisten bezeichnen, also ist die ungewöhnliche Deko irgendwie passend. Der 33-Jährige lässt sich neben Michaela auf das Sofa fallen und nippt an einem Bier. An der Wand hängt ein Plakat mit den Worten »Hass habt ihr gesät, Hass werdet ihr ernten«. Auf dem Wohnzimmertisch steht eine Flasche Whisky, die hat Fabian als zweites Abschiedsgeschenk mitgebracht. Wahrscheinlich kommen die anderen Gäste auch gleich. Irgendwann steht sein Arbeitskollege Dirk auf, sagt er wolle noch Bier holen. Doch das ist eine Lüge. Statt in die Küche geht Dirk Riedel ins Schlafzimmer, wo schon der Zimmermannshammer bereit liegt. Sein Arbeitskollege Fabian soll in wenigen Sekunden sterben, aber das kann der natürlich nicht wissen.
Krass, was sind das denn für Leute?
Absolut berechtigte Frage. Mit Dirk und Michaela haben sich ehrlich gesagt zwei Menschen getroffen, die zusammen eine sehr gefährliche Mischung ergeben. Vielleicht erzähle ich erstmal ein bisschen was zu den beiden. Dirk Riedel wird 1977 geboren und wächst in Scherlebeck, das ist ein Ortsteil der 60.000 Einwohner Stadt Herten im Ruhrgebiet, auf. Und das, ja, ziemlich behütet. Sein Vater ist Chemiearbeiter, seine Mutter Hausfrau. Dirk hat eine 10 Jahre ältere Schwester, mit der er sich das Zimmer teilt. Natürlich gibt es da hin und wieder Streit zwischen den beiden, zum Beispiel, wenn sie nachts nach dem Feiern auspennen will, aber ihr kleiner Bruder Dirk morgens die Modelleisenbahn auspackt. Besonders zu seinem Vater hat Dirk ein gutes Verhältnis. Im Herbst lassen sie zusammen Drachen steigen und im Winter gehen sie rodeln. Dirk ist mit einem IQ von fast 140 überdurchschnittlich intelligent und langweilt sich in der Grundschule deshalb oft. Schon damals teilt er Menschen in stark und schwach ein. Die starken Nachbarskinder, die er als Konkurrenz betrachtet, lässt Dirk nicht mitspielen. Die Schwachen schart er um sich und nennt sie sein Gefolge. Doch mit dem Wechsel aus Gymnasium ist es mit Dirks Überlegenheit schnell vorbei. Wegen einer chronischen Mittelohrentzündung fehlt er lange Zeit im Unterricht und auch der Stoff fällt ihm viel schwerer als noch in der Grundschule. Auf einmal ist er es, über den sich die anderen lustig machen. Seine Noten rauschen nach unten, auch zu Hause gibt es Ärger. Mit 12 beginnt Dirk sich nach eigenen Angaben für Okkultismus zu interessieren. Ich betone das nach eigenen Angaben deshalb so sehr, weil diese Infos nur auf seinen eigenen Schilderungen basieren und Dirk Riedel ein Mensch ist, dem man definitiv nicht alles glauben sollte. Mit 12, so erzählt er es später, träumt er davon, nachts als Monster durch die Gegend zu jagen und anderen Menschen die Köpfe abzubeißen. Als Dirk 14 ist, erscheint ihm mitten im Unterricht angeblich ein großer, dürrer Mann mit pechschwarzer Kleidung, langen, schwarzen Haaren und dünnen Knochenfingern. Das Wesen stellt sich ihm als Samiel vor und befiehlt Dirk, den zweiten Teil seiner Seele zu suchen. In diesem Alter geht Dirk dann auch von der Schule ab. Mit dem Realschulabschluss in der Tasche macht er eine Ausbildung zum Kfz-Kaufmann. Er liebt Autos, steckt seine gesamte Kohle ins Tuning, damit sein Wagen der tiefste, schnellste und lauteste weit und breit ist. Nach seiner Ausbildung muss Dirk seinen Wehrdienst ableisten. 10 Monate lang säuft er in der Kaserne jeden Abend Bier und beginnt mit Skinheads abzuhängen. Mit Anfang 20 unterstützt Dirk im Bundestagswahlkampf 1998 die rechtsradikale NPD in Recklinghausen als Wahlhelfer und läuft auf Neonazi-Demos mit. Den zweiten Teil seiner Seele findet Dirk bei den Rechtsradikalen nicht. Stattdessen wechselt er irgendwann in die Black-Metal-Szene. Zu dieser Zeit liest er in einem Buch über religiöse Strömungen etwas, das sein Leben verändern soll. Samiel, so steht es in dem Buch, ist im Judentum ein Name Satans. Die Gestalt, die Dirk also vor einigen Jahren in der Schule gesehen haben will, ist der Teufel selbst. Von da an bezeichnet sich Dirk Riedel selbst als Satanist. Er liest die satanische Bibel, betet zum Teufel und schneidet sich in die Unterarme, um sein eigenes Blut zu trinken. Ab sofort will er nicht mehr Dirk sein, sondern gibt sich einen neuen Namen, Sundown, also Sonnenuntergang. Seine Kollegen in der Autowerkstatt in der Kleinstadt Datteln im nördlichen Ruhrgebiet, in der Dirk zu dieser Zeit arbeitet, halten ihn deshalb für einen Spinner und für einen Angeber. Mehr als 50 Frauen will er gehabt haben, erzählt er seinen Kollegen. Etwas Längerfristiges ist aber nie dabei. Bis Dirk im Sommer 2000 im Rockmagazin Metal Hammer eine Kontaktanzeige aufgibt, in der er schreibt: Pechschwarzer Vampir sucht Prinzessin der Finsternis, die alles und jeden verachtet und mit dem Leben abgeschlossen hat. Würdest du da antworten?
Nee, ich glaube, nee, der nicht.
Nee.
Aber so lernt er jetzt dann die Michaela kennen.
Ganz genau, das ist die romantische Kennenlerngeschichte.
Voll schön.
Der beiden, ja, also über Michaela können wir auch gerade kurz reden. Die ist 3 Jahre jünger als Dirk und wächst 27 Kilometer weiter südlich auf in Witten. Auch Michaela wächst ja behütet auf. Ihr Vater arbeitet bei der Bundesbahn, ihre Mutter kümmert sich zu Hause um den Haushalt. Ihre Eltern erfüllen Michaela jeden Wunsch. Sie selbst wird sie später als liebevoll beschreiben. Im Gegensatz zu Dirk hat sie keine Geschwister, dafür aber Haustiere. Erst Hunde und Vögel, später Eidechsen und Schlangen. Michaela mag es, Einzelkind zu sein, so hat sie ihre Ruhe. Mit 9 Jahren sieht sie auf der Straße einen Punk mit Irokesenfrisur und sagt zu ihren Eltern, so will ich später auch mal aussehen. Und tatsächlich, 5 Jahre später frisiert sie sich ihren ersten eigenen Iro und färbt sich ihre Haare grün und blau. Die 14-Jährige beginnt, Springerstiefel, zerrissene Leggings und schwere Lederjacken zu tragen und sticht sich Sicherheitsnadeln ins Gesicht. Auf Schule hat sie schon lange keinen Bock mehr. Sie schwänzt und hängt mit anderen Punks aus Witten am Busbahnhof ab. Ihre Eltern versuchen es mit Hausarrest, aber Michaela haut einfach ab. Nach der 10. Klasse geht sie von der Schule ab. In dieser Zeit beginnt sie, sich unwohl in ihrem Körper zu fühlen. Wie ein Transsexueller, das ist ein Zitat, so erzählt sie es später einem Psychiater. Sie habe gewusst, in diesem Körper kann ich nicht frei sein. Mit 14 will sie sich deshalb das Leben nehmen, schnorrt sich Geld für eine Überdosis Heroin zusammen. Ihre Mutter bekommt das mit und kann Michaela gerade noch davon abbringen. Danach findet Michaela Halt in der Gothic-Szene. Sie lässt sich piercen, tätowieren und beginnt Kontaktlinsen zu tragen. Also so farbige, so helle Kontakte. Also jetzt nicht.
So weiße.
Zum Beispiel. Ja, ja, also so auffällige. Mhm. So ein bisschen. So Halloween-verkleidungsmäßig. Mhm. Nachts hängt sie auf Friedhöfen rum. Im Januar 1996, also mit 18, jobbt Michaela in einer Kneipe in Witten. Tagsüber verkauft sie Buletten und Pilz, abends zieht sie sich ihre schwarzen Leder- und Lackklamotten an und lässt sich von ihrer Mutter zum Bahnhof bringen. Mit dem Zug fährt sie nach Bochum und feiert dort mit hunderten anderen im Unit. Das ist so ein kleiner Club im Industriegebiet. Hauptsächlich wird da IBM gespielt, zu dem Zeitpunkt zumindest. Dort tanzt sie dann die ganze Nacht mit Männern und mit Frauen. Dem Stern, sagt sie damals in einem Interview, das finde ich so gut an der schwarzen Szene. Hier findest du auch Verständnis für diese Art von Sexualität. Hier werde ich deswegen nicht ausgegrenzt. Auch sie gibt sich selbst einen neuen Namen, Allegra. Sie taucht immer tiefer in den Okkultismus ein, liest Bücher über schwarze Magie und kauft sich ein Ouija-Brett, um mit Geistern zu kommunizieren. Weiß man, was so ein Ouija-Brett ist? Ja, ne?
Also ich weiß es, weil ich als Kind Charmed geguckt habe.
Okay, gut, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder Charmed geguckt hat. Das ist so ein, ja, sollte man nachholen auf jeden Fall. Das ist so ein Holzbrett, wo so Buchstaben drauf sind.
Geisterbrett kenne ich da. Also so ein Geisterbrett, da kann man mit Geistern reden. Ich habe das nie verwendet.
Ja.
Das ist ja meistens das, wo man dann vermutet, dass irgendeiner das Glas mitschiebt oder das, was auch immer man da drauf.
Ja, das ist, glaube ich, so ein Holzplättchen, so in Pfeilform, die dann über
mit
dieses
so einem Loch, glaube
genau,
ich.
Die dann über dieses Brettchen geschoben wird und die angeblich dann halt die
genau.
Antworten von
gibt's
Geistern.
Aber auch in einfach und billig mit so Zettel und Glas, ne? Also so macht man das ja auch gerne bei so hier, wie heißt das, Pyjama-Partys.
Stimmt. Haben wir auch mal gemacht, so Gläserrücken.
Aber nicht Ouija-Brücken. Gläserrücken.
Ja, ja, so
aber das ist ja
das
genau dasselbe,
ja, genau.
Nur halt das Ouija-Brett ist praktisch das Equipment dafür.
Genau, also sowas holt sie sich halt und versucht halt mit Hilfe dieses Brettes mit Geistern zu kommunizieren und hört dabei auch einmal tatsächlich eine dunkle Stimme zu ihr sprechen. Tritt in den 5. Stern und warte auf Befehle, sagt ihr diese Stimme. Also so schildert sie später. Ab da glaubt Michaela nach eigenen Angaben von Satan für eine größere Aufgabe vorgesehen zu sein. Und vielleicht wartet diese Aufgabe ja hinter der Kontaktanzeige in der Zeitschrift Metal Hammer, die Michaela im Frühsommer 2000 liest und in der ein pechschwarzer Vampir seine Prinzessin der Finsternis sucht. Du erinnerst dich. Michaela antwortet auf die Anzeige mit einem Brief, in dem sie schreibt, auch ich liebe die Schönheit der Nacht, die morbide Romantik eines vom Vollmond beleuchteten Friedhofes, das unbeschreibliche Gefühl, eins mit der Nacht zu sein. Ich kann all diese Menschen oft nur schwer ertragen. Oft genug lief ich durch die Straßen und verfluchte all jene, die mir entgegenkamen. Denn wieder einmal wünschte ich mir nichts sehnlicher, als allein zu sein und ebenso allein den sterbenden Tag zu betrachten.
Ich kann irgendwie noch nicht so ganz greifen, was? Aber irgendwas stimmt ja nicht mit denen. Also die lernen sich jetzt aber dann über diese Kontaktanzeige kennen. Das heißt, er antwortet auch auf diesen Brief.
Genau. Die lernen sich kennen und haben ihr erstes Date angeblich auf einem Friedhof, ja, sind dann auch sofort verknallt. Dirk ist sich sicher, dass Michaela der zweite Teil seiner Seele sein muss. Davon hatte ihm ja dieser Samiel in seiner angeblichen Vision erzählt. Und auch Michaela gefällt ihr gegenüber von Anfang an. Sie mag Dirks strahlende graugrüne Augen, seinen schwarzen Irokesenschnitt und seinen schwarzen langen Mantel. Sofort sind die beiden auf einer Wellenlänge. Er beginnt einen Satz und sie beendet ihn. Ein Liebespaar sind die beiden aber nicht, zumindest nicht aus der Sicht von Dirk. Er sieht sie als Teil seiner eigenen Seele, deshalb haben die beiden auch keinen Sex miteinander, denn das wäre aus Dirks Sicht Inzest. Sie ist ich, ich bin sie, so wird er sein Verhältnis zu Michaela später beschreiben. Gemeinsam hängen sie auf Friedhöfen rum oder tanzen gemeinsam in Clubs. Manchmal schneidet Dirk sich dort vor anderen Leuten in den Unterarm und bietet Michaela sein Blut zum Trinken an. Sie liebt es, wenn alle schockiert gucken. Danach bringt Dirk Michaela jedes Mal brav mit seinem beigefarbenen Opel Vectra zu ihrer Wohnung in Witten an der Breitenstraße 55. Bevor die Sonne aufgeht, fährt er zurück nach Hause in sein Elternhaus in Herten, wo er noch bei Mama und Papa wohnt. Auf dem Kofferraumdeckel seines Opels steht Grabschönheit, auf der Heckscheibe die Aufschrift Soko Friedhof.
Okay, dieses Thema Satanismus oder... Also beziehungsweise sind jetzt ja so, wir haben die Gothic-Szene, wir haben Okkultismus, wir haben Satanismus. Vielleicht können wir das mal kurz, ja ich weiß auch nicht, irgendwie voneinander trennen, weil ich finde, dass das jetzt alles so pauschal wirkt und man jetzt gleich so das Gefühl hat,
ist alles das
alles
Gleiche.
Schlecht, ja, alles ja, genau. Mörder, alles.
Also gerade wenn man sich die Presseberichterstattung zu den beiden anguckt, die werden immer so als das Satanistenpaar bezeichnet und so. Deswegen, das ist schon gut, da glaube ich ein bisschen genauer hinzugucken. Also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Artikel gelesen zu diesem Fall. Und da ist dann irgendwie Gothic und Heavy Metal und Satanismus irgendwie wild durcheinander geworfen. Ne? Also das Einzige eigentlich, was diese, nicht jetzt mal Kulturen, ja, oder Jugendkulturen oder Szenen miteinander verbindet, ist eigentlich diese Vorliebe für Schwarz. Ja, nur weil jetzt jemand Schwarz trägt und lange Haare hat und vielleicht ein Pentagramm-Tattoo hat, ist er deswegen ja kein Satanist. Aber in den Augen von vielen Leuten und in den Augen der Presse damals war das alles irgendwie das Gleiche. Und gerade jetzt bei Satanismus, also das, was Dirk und Michaela für sich als Religion betrachtet haben, also Dirk bezeichnet sich ja selber auch als Satanist, denken ja, weiß ich nicht, die meisten Leute irgendwie an schwarze Messen, an dunkle Rituale, an Menschenopfer. Das hat aber mit der Realität nicht besonders viel zu tun. Ich habe bei der Recherche herausgefunden, dass es eigentlich zwei Arten von Satanismus gibt, den symbolischen und den religiösen Satanismus. Die religiösen Satanisten glauben halt wirklich an Satan und beten ihn an. Ob es jetzt sowas wie Tier- und Menschenopfer, wie es in diversen Medien immer wieder beschrieben wird, gibt oder gegeben hat in diesem Zusammenhang mit religiösen Satanisten, ist sehr, sehr, sehr umstritten. Beweise gibt es nämlich dafür so gut wie nie. Aber es taucht halt immer wieder auf, dass es angebliche Satanistenclubs gibt, die irgendwie Babys opfern und so. Aber wenn man dann halt nach den wirklichen Beweisen guckt, ist meistens nicht viel dahinter. Dann gibt's aber noch, und das ist der viel größere Teil, die symbolischen Satanisten. Und die glauben eigentlich gar nicht an höhere Wesen. Also die glauben weder an Gott noch an einen Teufel. Die sehen sich eigentlich eher so als Gegner des Christentums oder als Gegner von Religionen generell und betrachten den Menschen als höchstes Wesen im Universum. Diese Satanisten sind im Grundsatz ziemlich harmlos, meint zum Beispiel der Schweizer Religionswissenschaftler Georg Otto Schmid. Das, was Dirk und Michaela also planen, also diese Tötung, die sie da vorhaben, hat jetzt mit dem Satanismus, wie ihn der allergrößte Teil seiner Anhänger betreibt, überhaupt nichts zu tun. Das ist vielleicht auch wichtig, das nochmal ganz deutlich zu sagen.
Also ich finde, man muss vor allem jetzt mal auch ganz deutlich sagen, dass die Christen ja auch an Satan glauben. Sie verehren ihn nicht, aber sie glauben ja auch an seine Existenz.
Ja.
Ich muss zugeben, mir war nicht bewusst, dass Satanismus tatsächlich eine gelebte Religion ist.
Ja, es ist ja, also es ist ja eigentlich das Gegenteil von einer Religion. Wenn man jetzt diesen symbolischen Satanismus, die...
Aber ist Religion denn jetzt gleich...
Ja, das ist jetzt natürlich die nächste Frage.
Also
die glauben zumindest nicht an eine höhere Gewalt, so, ne?
Na Moment, das ist jetzt ja diese zweite Form von Satanismus.
Ja, genau, den symbolischen Satanismus.
Ja, ich muss bei Satanismus komme ich halt schnell an dieses ganze Wicca und so, ne? Also dieses Hexen, ich weiß nicht, wie man es genau nennt, bitte verhext mich nicht. Ja, aber das ist ja auch, das wird ja auch sehr schnell verpönt und hat ja eigentlich auch nur was mit Naturnähe zu tun und mit gewissen Glaubenssätzen und hat ja nichts mit, ich verhext dich zu, keine Ahnung was, du bist jetzt eine Kuh, sondern ja, ist glaube ich mehr so naturverbunden. Ja, ich glaube, die verwenden das halt einfach als Instrument, um sich irgendwas zugehörig zu fühlen, ne? Aber wie genau kommt es denn jetzt dazu, dass sie sich dazu entscheiden, diesen Arbeitskollegen umzubringen?
Ja, das beginnt an einem Abend im März 2001, also 4 Monate vor der Tat. Dirk bekommt, so behauptet er es später, wieder mal eine Vision. Dieses Mal erscheinen plötzlich 4 Ziffern in seinem Kopf. 666, also die Zahl des Teufels, und die 7. Und dabei will er eine Stimme gehört haben, die ihm sagt, heirate Michaela am 6.6., beschaffe eine Seele am 6.7. Danach sollen Dirk und Michaela sich gemeinsam das Leben nehmen, um für immer eins zu werden. Als Dirk Michaela davon erzählt, fühlt sie sich geradezu erleichtert. Schon lange ist sie angewidert von der Welt der Normalen, in Anführungsstrichen, um sich herum. Jetzt sieht sie für sich endlich die Chance, eins mit der Dunkelheit zu werden. Am 6.6.2001 heiraten Dirk und Michaela im Wittener Standesamt. Eine Feier gibt es nicht, nur Michaelas Eltern sind gekommen. Das war ihr wichtig. Den ersten Teil ihres, wie sie behaupten oder glauben, Pakt mit dem Teufel haben die beiden jetzt also erfüllt. Aber sie haben noch keine Ahnung, wo sie innerhalb von einem Monat eine Seele herbekommen sollen. Michaela kommen in dieser Zeit Zweifel, so erzählt sie es später. Alle anderen Menschen zu verachten, ist das eine, aber eine andere Person wirklich umzubringen und zu opfern, ist dann doch nochmal was anderes. Auf der anderen Seite hat sie Angst, den Teufel wütend zu machen. So kurz vor dem Ziel gibt es für Dirk und Michaela aus ihrer Sicht keinen Weg mehr zurück.
Aber warum jetzt diesen Arbeitskollegen Fabian?
Ja, das können die beiden auch nicht so wirklich erklären. Als Dirk später nach Fabian gefragt wird, sagt er, dieser Mensch war relativ lustig, warum Satan nicht einen neuen Hofnarren schenken. Mittlerweile hat die Hitze des Sommers das Ruhrgebiet fest im Griff. Michaela ist jetzt 22 und jobbt in einem Bäckereicafé in Witten. Und das, obwohl sie eigentlich behauptet, das Sonnenlicht auf ihrer Haut nicht ertragen zu können. Dirk ist zu diesem Zeitpunkt 25 und arbeitet bei der Autoteilehändlerkette ATU, soll dort sogar Geschäftsführer werden. In der Werkstatt von Dirks Firma arbeitet der 33-jährige Fabian Hansen, den haben wir ja gerade schon kennengelernt am Anfang des Falls. Schüchtern, freundlich, gläubig, also das komplette Gegenteil von Dirk. Er ist der einzige Kollege, mit dem Dirk überhaupt noch Kontakt hat. Die anderen halten ihn für einen Spinner und Angeber. Aber Fabian scheint zu dem 8 Jahre jüngeren Dirk aufzublicken, gerade weil der eben nicht so ist wie die anderen. Fabian Hansen kann ja nicht ahnen, dass sein Kollege und Kumpel Dirk und dessen Frau Michaela ihn opfern wollen, einfach weil ihnen sonst niemand einfällt. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die hatten kaum noch Kontakte, engere Kontakte. Also die hatten wahrscheinlich einfach niemanden, der mit denen in die Wohnung gegangen wäre. Das war also das reine Zufallsopfer.
Aber was ich jetzt gar nicht verstehe, der sollte Geschäftsführer werden, obwohl keiner ihn mochte.
Ja, vielleicht war er trotzdem gut in seinem Job. Man muss ja nicht von Leuten gemocht werden. Also sein Chef oder ehemaliger Chef hat später erzählt, dass der ein total guter Mitarbeiter war. Seine Kollegen
fanden ihn halt einfach alle scheiße.
Aber vielleicht war er in seinem Job gut. Das ist ja, ne, also wirklich kaum vorstellbar eigentlich. Ne? Die haben halt kaum Leute irgendwie, denen sie fragen oder opfern könnten.
Traurig, ja. Wenn man darüber nachdenkt, dass praktisch sein Todesurteil einfach die Tatsache war, dass er nett war.
Stimmt.
Weil wenn er ihn genauso kacke gefunden hätte, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht passiert, weil er halt auch nicht mit zu dem nach Hause gefahren wäre.
Ja, das stimmt. Also wirklich ein absolutes Zufallsopfer.
Aber planen die denn jetzt, also das passiert jetzt ja mit so einem Fleischhammer, glaube ich, war es, ne? War das so geplant?
Zimmermannshammer, Entschuldigung. Ja, sie haben erstmal überlegt, also so ein paar Tage und Wochen so, wie macht man das jetzt am besten? Vielleicht mit Gift, mit einer Pistole oder lieber mit einem Messer. Michaela sammelt nämlich Messer und Dolche, deswegen sind in der Wohnung auch sehr viele davon. aber es soll möglichst schnell gehen, da sind sich die beiden einig. Wenige Wochen vor der Tat kündigt Dirk seinen Job bei ATU und erzählt seinem Chef und den Kollegen, er wolle mit seiner Frau nach Transsilvanien, also in die Heimat von Dracula, auswandern und dort Vampirtouren für Touristen anbieten. Und seinem Kollegen Fabian erklärt Dirk, er solle sich unbedingt den 6. Juli frei halten, da würde er gern mit ihm eine Abschiedsparty feiern. Und damit sind wir wieder am Anfang dieser Folge. Da sitzt Fabian Hansen jetzt also am Abend des 6. Juli 2001 gegen 19.30 Uhr neben Michaela Riedl auf dem Sofa und hat keine Ahnung, dass er in wenigen Sekunden sterben wird. Michaela hat sich noch morgens extra für den Mord einen neuen Lippenstift gekauft. Dirk sagt, er wolle mal eben ein neues Bier holen und verlässt das Wohnzimmer. Später wird er erklären, in diesem Moment habe sich der Boden unter seinen Füßen wie Watte angefühlt. Erst habe er ein starkes Piepen in seinen Ohren gespürt, dann hätte der Teufel die Kontrolle über ihn übernommen. An das, was dann passiert, will Dirk Riedl gar keine Erinnerung mehr haben. Später wird er sogar behaupten, mit der Tat überhaupt nichts zu tun zu haben. Im Urteil wird sich die furchtbare Tat so lesen. Von hinten schleicht sich Dirk Riedl an Fabian Hansen heran, in seiner Hand einen schweren Zimmermannshammer. Er holt aus und schlägt Fabian mit der spitzen Seite des Hammers mit voller Wucht auf den Hinterkopf, so dass Fabian nach vorne auf den Boden fällt. Doch der 33-Jährige ist noch nicht tot, noch nicht mal betäubt. Er steht wieder auf, taumelt, will sich zu seinem Angreifer umdrehen. Da schlägt Dirk wieder zu und noch ein drittes Mal. Aber Fabian Hansen steht immer noch. Michaela Riedl sitzt währenddessen wie festgetackert auf dem Sofa, bis Dirk sie anschreit, setz ein Herzstich. Auch Michaela will sich ab diesem Moment an die Tat selbst nicht mehr erinnern. Nicht daran, wie sie den gezackten Fantasy-Dolch von der Fensterbank nimmt und auch nicht daran, wie sie damit immer wieder zusticht, bis Fabian Hansen sich nicht mehr rührt. Danach ritzt sie ihm ein Pentagramm in den Bauch und kniet sich vor seine Leiche, um zu beten. Eigentlich ist jetzt als nächstes der Suizid von Michaela und Dirk an der Reihe. Aber als die beiden Fabians blutigen Körper vor sich sehen, wird ihnen klar, dass Sterben wohl doch nicht so schnell und schmerzlos ist, wie sie gehofft hatten. Mit einem Teppichmesser probiert Michaela einen Schnitt am Unterarm des toten Fabian, damit auch Dirk einsieht, dass das mit dem Suizid gar nicht so leicht ist. Das Gericht wird später feststellen, beide Angeklagten waren nicht mutig genug, tatsächlich ihrem eigenen Leben ein Ende zu setzen. Stattdessen haken die beiden Fabians Namen auf einer Todesliste an der Wand von Michaelas Wohnung ab, auf der insgesamt 16 Namen, darunter auch Dirks Chef bei ATU, stehen. Sie warten auf eine Botschaft von Satan, aber es kommt keine. Also stopft Michaela ein paar Klamotten, Proviant und zwei Schreckschusspistolen in eine Tasche, während Dirk sich im Badezimmer das Blut von seiner Kleidung wäscht. Dann steigen sie in Dirks Opel Vectra und fahren los. Zuerst zu seinen Eltern nach Herten, wo sie am Bankautomat Geld ziehen und zwei bereits vorbereitete Abschiedsbriefe in den Briefkasten schmeißen. Dann fahren sie 250 Kilometer Richtung Norden nach Hannover und von da aus weiter nach Magdeburg. Auf der Flucht kauft Dirk für 539 Mark bei Obi eine Kettensäge. Später wird er sagen, wir konnten ja nicht ahnen, welche Befehle wir noch bekommen hätten. Das wäre eine Aktion gewesen, die um die Welt gegangen wäre, wenn da jemand mit einer Kettensäge durch die Gegend läuft und die Leute halbiert. Aber es kommen keine Befehle. Ich hoffe, ihr hört die Anführungsstriche. Befehle, mehr von Satan. Dirk und Michaela sind allein. In einem Hotelzimmer haben die beiden das erste und einzige Mal Sex miteinander. Danach schalten sie den Fernseher ein. Über den Bildschirm flimmert ein Bericht über den Mord an Fabian Hansen. Mittlerweile wird deutschlandweit nach ihnen gefahndet. Dirk und Michaela bekommen Panik, packen ihre Sachen und fahren weiter. Das nächste Ziel der beiden ist Sondershausen in Thüringen. Vielleicht sagt dir der Name ja irgendwie was. Okay. Also Sondershausen ist so ein kleines Städtchen im Grünen mit 20.000 Einwohnern in der Nähe von Erfurt. Und da haben 1994 drei Mitglieder einer Neonazi-Metal-Band einen 15-jährigen Schüler namens Sandro Bayer ermordet. Die Täter geben nachher an, dass sie einfach mal einen Menschen töten wollten. Weil alle drei sich vor dem Mord mit Satanismus auseinandergesetzt hatten, tauft die Presse den Fall schnell den Satansmord von Sondershausen. Dirk Riedls späterer Verteidiger Hans Reinhardt nennt Sondershausen deshalb in einem Interview eine Wallfahrtsstätte für Satanisten. Auf der Fahrt dorthin unternehmen Dirk und Michaela einen weiteren halbherzigen Suizidversuch. Weil die beiden kein Geld mehr haben, um sich eine Pistole zu kaufen, soll Dirk sein Opel auf einer einsamen Landstraße in den Gegenverkehr lenken und dort gegen einen LKW rasen. Doch in letzter Sekunde reißt er das Steuer wieder herum. In Sondershausen legen die beiden in der Nähe des Friedhofes, auf dem Sandro Bayer begraben liegt, ein Pentagramm aus Ästen auf den Waldboden und wollen sich mit einem Küchenmesser gegenseitig die Pulsadern aufschneiden. Michaela ist sich sicher, dass sie dadurch zum Vampir wird, so erzählt sie es später. Die 40 Kilometer bis zum nächsten Gothic-Konzert hat sie deshalb schon per Luftlinie berechnet. Zitat, denn als Vampir hätte ich die Straßen nicht gebraucht. Also sie wäre zu dem Konzert geflogen.
Dann hätte ich die Straße nicht mal. Ich finde es einfach nur lächerlich.
Ja, ich weiß auch nicht so genau, ob die das wirklich geglaubt hat oder ob die das nachher behauptet hat, dass sie das geglaubt hat. Aber es ist schon wirklich sehr strange.
Ich finde, es wirkt halt nicht mehr so ganz zurechnungsfähig. Ja. Ich glaube, das war wahrscheinlich der Plan dahinter, ne?
Genau, also sich dann nachher in so eine Richtung zu bewegen, ergibt vielleicht aus verteidigungstechnischer Sicht.
Aber ich habe trotzdem noch mal kurz eine Frage. Und zwar zum einen, wieso standen da 16 Namen auf der Liste? Ich dachte, die kannten niemanden.
Nee, sie kannten niemanden, für den sie sich letzten Endes entschieden haben.
Ja, und der mit zu ihnen nach Hause gekommen.
Genau, ja, also sie kannten, glaube ich, schon 16 Leute, aber sie haben kein passendes Opfer gefunden. Was jetzt diese Liste sollte, erschließt sich mir auch nicht.
Der Befehl war ja er und dann vorbei.
Genau, ja. Ja, vielleicht war das so eine Art Plan, wen könnte man alles, mögliche Namen auf dieser Liste. Also das ist nie so ganz geklärt worden, aber die hat man halt gefunden bei der Durchsuchung der Wohnung. Und das war dann natürlich ein großes Thema. Also ja, die beiden hängen da irgendwie rum und wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Sie trauen sich ein weiteres Mal eben nicht, Suizid zu begehen. Und am nächsten Morgen, dem 12. Juni 2001, fällt einem Mann ein auffälliger beigefarbener Opel Vectra auf, der an einer Aral-Tankstelle in der Nähe der thüringischen Stadt Jena steht. Er kennt den Wagen aus den Fernsehnachrichten und weiß, dass nach dem Auto gefahndet wird. Also ruft er die Polizei. Um 9.30 Uhr werden Michaela und Dirk im Jena Stadtteil Mauer in der Nähe der A4 festgenommen, als sie gerade in ihren Opel steigen wollen. 6 Tage nach dem Mord an Fabian Hansen. Ein Hubschrauber der Polizei aus NRW fliegt die beiden von Thüringen zurück ins Ruhrgebiet. Bei der Presse hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass das sogenannte Satanspärchen festgenommen wurde und bei der Polizei in Bochum stehen die Telefone deshalb nicht mehr still. Deshalb beschließt man bei der Polizei, die Presse zum Landeplatz des Hubschraubers am Bochumer Ruhrstadion einzuladen. Innerhalb kürzester Zeit versammeln sich dort mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten und rund 20 Fernsehteams. Als Dirk und Michaela in weißen Schutzanzügen und mit Kopfhörern auf den Ohren aus dem Helikopter steigen, klicken die Kameras. Dirk scheint von der ganzen Aufmerksamkeit überrascht und fragt, warum denn so viel Aufwand? Es war doch nur ein Mensch.
Natürlich ist das komplett fehlplatziert, so eine Aussage. Ich stelle mir trotzdem die Frage, wer kam denn auf die glorreiche Idee, da so viel Presse hin einzuladen?
Der Pressesprecher der Polizei.
Weil er sich dachte, coole Nummer.
Ja, ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Ich habe ein Interview mit ihm gelesen und er dachte halt, das wäre eine gute Idee, weil das Presseinteresse war eh da. Und vielleicht war das so eine Art Deal, dass man gesagt hat, da dürft ihr Fotos machen in diesen 2 Minuten, wo die vom Heli bis zum Polizeiwagen laufen.
Damit sie noch mehr Fläche kriegen.
Genau, ja. Das ist der Punkt. Also eigentlich, ältere Menschen würden sagen, da hat man der Sache einen Bärendienst erwiesen. Also genau das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich hätte erreichen sollen. Aber ja, das war der Fall damals. Das war das allergrößte Thema und es haben sich natürlich gerade Boulevardmedien darauf gestürzt.
Ich glaube, das Thema Satanismus ist natürlich sowieso etwas, was viel Interesse wirkt. Ob es jetzt Satanismus ist oder nicht, ist natürlich eine andere Frage. Aber dieses Okkulte zieht, glaube ich, immer viele Interessenten an. Aber das dann halt noch so zu pushen, das verstehe ich gerade nicht. Weil wenn man die einfach da eingebuchtet hätte, dann wäre das Ganze ja vielleicht gar nicht so groß geworden.
Dazu kommen wir jetzt auch noch, weil auch der Prozess ist irgendwie so eine Riesenshow. Der beginnt am 10. Januar 2002 vor dem Landgericht in Bochum. Und auch das ist natürlich wieder ein Medienspektakel. Vor dem Gerichtsgebäude stehen sogar Übertragungswagen von TV-Sendern aus England, der Türkei und den USA. Viele junge Menschen in schwarzer Kleidung sind zum Prozessstart extra ins Landgericht Bochum gekommen, um Dirk und Michaela mal in echt zu sehen. Zum Beispiel die 19-jährige Ines aus Düsseldorf. Als ein Reporter der Berliner Zeitung Ines fragt, ob die beiden Angeklagten für sie Idole seien, antwortet die Schülerin, na klar, ich wäre froh, wenn es mehr so eine Leute geben würde, die sich gegen die Trendsetter auflehnen. In einem Interview Jahre nach dem Prozess erinnert sich Dirks damaliger Strafverteidiger Hans Reinhardt, der Prozess war für Schaulustige wie geschaffen. Das Gericht hat Platzkarten vergeben und einige Leute haben die dann vorm Landgericht verkauft. Also so Stimmung wie vor so einem Open-Air-Konzert. Ja, so konzertmäßig.
Als wäre es Beyonce.
Ja. Genau, also ist sehr, sehr, sehr befremdlich. Du kannst ja also die Stimmung im Saal so ungefähr vorstellen. Als die beiden Angeklagten dann an diesem Donnerstagmorgen den Gerichtssaal betreten, wird es ganz still, weil das ist ja der Moment, auf den alle gewartet haben. Michaela Riedl posiert mit Sonnenbrille vor den Fotografen, natürlich ganz in Schwarz, nur ihre langen Fingernägel hat sie goldfarben lackiert. Ihr Ehemann Dirk scheint die Aufmerksamkeit ebenfalls zu genießen, streckt den Kamerateams die Zunge raus, zieht Grimassen und zeigt den Metal-Gruß, also hier diesen abgespreizten Zeige- und kleinen Finger. Ich kenne das als Pommesgabel. Ich weiß nicht, ob das despektierlich
als
ist.
Pommesgabel?
Ja, diesen Gruß, also einen Metal-Gruß halt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also damit posiert er halt so vor den Fotografen. Volker Schütte, damals Pressesprecher der Bochumer Polizei, erinnert sich später in einem Podcast-Interview. Es war schon eine schaurige Stimmung. Da kann man sicherlich von einer Inszenierung sprechen.
Die er ja mit verursacht hat.
Verursacht nicht, aber zumindest nicht unterbunden hat. Ja, also die Polizei hat jetzt nicht...
Naja, aber er hat ja trotzdem den Weg geebnet, indem er denen vorher schon diese Fläche gegeben hat auf diesem Hubschrauberlandeplatz.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, ich glaube, manche Sachen würde man heute nicht mehr so machen und ich weiß halt nicht, weißt du, wenn Angeklagte vor Gericht schon so posieren und die Zunge rausstrecken und sich so in Pose werfen vor den Kameras, ist eben halt die Frage... Lässt du dich da dann vor den Karren spannen und lichtest die in der Pose dann auch noch ab, weißt du?
Zudem, ja, naja gut, da sei mir nicht böse, die Presse.
Ja.
Da geht's ja meistens nur um die Auflage. Wobei wird uns nicht mal vorgeworfen, wir wären so pressefreundlich.
Pressefreundlich?
Ja, irgendwo habe ich mal gelesen, wir wären noch mal so pressefreundlich und die arme Polizei, die würden wir mal fertig machen.
Das ist jetzt was ganz Neues für mich, aber gut, auch das, also alles, was immer ihr denkt.
Nein, aber ich finde tatsächlich, dass, wie gesagt, das abzulichten, das wundert mich jetzt nicht. Ich war jetzt noch nie so wirklich bei so einer großen Verhandlung dabei. Ich kann gerade nicht nachvollziehen, klar, der Richter ist natürlich noch nicht im Raum, aber da werden ja Angestellte sein, also irgendwelche
Justizwachmeisterinnen und Wachmeister,
genau, die das doch unterbinden könnten, oder nicht?
Theoretisch schon, aber es ist ja auch, also je nach Gerichtsverfahren und je nachdem, was vorher entschieden oder besprochen wurde, darfst du ja Fotos machen, dafür ist die Presse ja da, bevor das Verfahren losgeht.
Ja, aber wenn man merkt, dass die dann das Ganze jetzt praktisch als so eine
Showbühne
ja, nutzen.
Stimmt.
Hätte man ja sagen können, cool, wisst ihr was, Leute, Schluss jetzt. Okay, auf der anderen Seite kann da natürlich die Presse nichts für die hinlegen.
Nee,
die
ja
die reiben sich die Hände.
Genau. Die wollen ja genau diese Fotos haben, weil normalerweise gehst du da hin und hast immer Fotos von Leuten, die sich einen Aktenordner vors Gesicht halten.
Im schlimmsten Fall rufen sie den sogar noch zu, hier, mach mal was.
Ja, genau. Also so, das hatte so ein bisschen so diese rote Teppich-Vibes, weißt du, wenn so Leute auf dem roten Teppich stehen und die Fotografen rufen, hier, mach doch mal so, dreh dich doch mal so, mach mal so. Also so in diese Richtung ist wirklich, ja, strange. Der ganze Prozess wird eigentlich zum Spektakel. Gerade die angebliche Verbindung der beiden zum Satanismus ist, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ein Riesenthema. Vielleicht noch ein kleines Beispiel. Fast alle Medien berichten, dass bei der Obduktion von Fabian Hansen exakt 66 Stichverletzungen gezählt wurden. Das passt natürlich auf den ersten Blick perfekt, weil ne, die Zahl 666 steht ja für den Teufel. Aber so ganz stimmt das nicht. Erst später vor Gericht wird der Rechtsmediziner seine Einschätzung wieder korrigieren. Daher stammt das nämlich aus dem ersten Gutachten der Rechtsmedizin. Wahrscheinlich seien es doch mehr Wunden gewesen. Die kleineren Verletzungen habe man gar nicht erst mitgezählt. Also alle fallen so ein bisschen darauf rein. Trotzdem hält sich die Zahl von angeblich exakt 66 Verletzungen irgendwie bis heute, weil es klingt ja auch irgendwie schön, es passt ja so ins Bild. In den Wochen nach dem Mord filmen Fernsehteams in Clubs der schwarzen Szene und bieten den Zuschauern zu Hause gruselige Bilder von schwarz gekleideten Jugendlichen, die dabei so dargestellt werden, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Mensch von irgendwelchen Satanisten ermordet wird. Gäste von Gothic-Partys und Jugendliche, die gerne schwarz tragen, werden in der Öffentlichkeit als Satanisten-Arschlöcher beschimpft und teilweise sogar angespuckt. Nur das unabhängige Musikmagazin Zillow versucht damals einen ausgewogenen Blick auf die Szene zu werfen und schreibt in einem Artikel: Da wird eine Jugendbewegung kriminalisiert und über einen Kamm geschoren. Die Medien haben die Realität modifiziert, nur um ihre Quoten zu bekommen. Und Dirk und Michaela Riedel spielen dieses Spiel gerne mit. Während sie die Tat in dem Prozess zugibt, behauptet Dirk weiterhin, dass Satan selbst den Mord begangen hat und sagt dazu: Wenn man jemanden mit dem Auto überfährt, wird ja auch nicht das Auto angeklagt. Also er sieht sich als Auto und Satan war der Fahrer.
Das ist natürlich auch sehr klug.
Ja, vielleicht.
Hatte der nicht einen IQ von 140?
Ja, er war überdurchschnittlich intelligent, das stimmt.
Ja, aber also ich sehe da eine Masche. Das ist
ja.
Aber da gab es auch bestimmt ein psychologisches Gutachten, oder?
Ja, natürlich gab es das in dem Prozess. Dirk und Michaela werden von dem renommierten forensischen Psychiater Norbert Leigraf begutachtet. Der kommt zu dem Schluss, dass Dirk und Michaela beide unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden. Dirk, der nicht ertragen kann, doch eigentlich nur ein normaler, durchschnittlicher Typ zu sein. Genau wie Michaela, die sich ja von einer Jugendszene in die andere flüchtet. Hauptsache anders als die anderen. Dirks Pflichtverteidiger Hans Reinhardt fasst das damals sehr schön zusammen. Beide haben sich hochgeschaukelt. Jeder war für sich narzisstisch, aber dadurch, dass man zusammengefunden hatte, hat jeder dem anderen noch die eigene narzisstische Seite mitgegeben. Das Ganze gab dann die tödliche Mischung. Also man kann fast davon ausgehen, dass einer von beiden nicht die Tat begangen hätte. Also die brauchten sich gegenseitig.
Ja. Aber es ist nicht schrecklich, dass der Satz, dass er seine zweite Seele, also den zweiten Teil seiner Seele gebraucht hat, sich damit tatsächlich irgendwie...
Stimmt.
Das ist schon ein bisschen spooky.
Ja, wobei ja da die Frage ist, ob das...
Nein, dass er das am Ende jetzt alles auch mit inszeniert hat.
Ja, genau.
Also, dass das nicht wirklich so passiert ist, ist mir natürlich bewusst. Aber trotzdem finde ich diesen Satz...
Stimmt. Da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Du hast vollkommen recht. Also er hat praktisch... Ja, um diese Tat zu begehen, haben die beiden sich gegenseitig gebraucht. So seltsam das auch genau. Klingt. Ja, es ist wirklich also eine... ganz seltsame und komische Vorstellung. Aber interessanter ist ja eher, wie die Schuldfähigkeit der beiden ja begutachtet wird. Darüber hatten wir ja gerade gesprochen. Also, dass Dirk und Michaela Riedel wirklich unter Wahnvorstellungen gelitten haben, als sie den Mord planten und ausführten, glaubt Gutachter Leigraf nicht. Trotzdem hätten sie aus einer Scheinwelt heraus gehandelt und sind deshalb seiner Einschätzung nach nur vermindert schuldfähig. Diese Einschätzung folgt das Bochumer Gericht, als es am 31. Januar 2002 das Urteil spricht. Dirk wird zur Höchststrafe von 15 Jahren verurteilt, Michaela zu 13 Jahren Haft, beide wegen Mordes, aber eben unter Berücksichtigung der verminderten Schuldfähigkeit. In seiner Urteilsbegründung findet der Vorsitzende Richter deutliche Worte für Dirk und Michaela Riedel. Es ging nicht um Satanismus, sondern um ein Verbrechen von zwei gestörten Menschen. Mit der Inszenierung ist jetzt Schluss. Jetzt kommt das graue Einerlei der Psychiatrie für lange Zeit. Beide nehmen das Urteil grinsend entgegen und werden danach in der forensischen Psychiatrie untergebracht.
Ja, aber wahrscheinlich, weil das genau der Plan war, oder nicht?
Ja, ich glaube, der Plan war eher auf eine Schuldunfähigkeit zu kommen.
Naja, aber trotzdem haben sie es, was wäre, wenn sie nicht vermindert schuldfähig gewesen wäre, lebenslänglich?
Ja, wegen Mordes wäre das die Höchststrafe gewesen.
Ja. 15 Jahre. Okay, forensische Psychiatrie heißt keine Chance auf Entlassung, keine anschließende Sicherheitsverwahrung, ne?
Genau, also da komme ich jetzt zu. Also es ist auch nicht unbedingt ein Freizeitheim, so hat es Nala Sameh, glaube ich, mal ausgedrückt. Also es ist jetzt nicht unbedingt besser, in der Forensik untergebracht zu werden als im Gefängnis, je nachdem, wo man landet, weil es dir in der Forensik eben auch passieren kann, dass du wirklich gar nicht mehr rauskommst. Aber bei den
aber
beiden...
Aber trotzdem hast du dann ein anderes Publikum.
Ja, ob das jetzt angenehmer ist, ist halt die andere Frage. Ja. Also ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie es danach noch weitergegangen ist. Also die große Liebe, wenn es denn eine war, oder diese Seelenverwandtschaft findet ein Ende. Kurz nach dem Prozess lassen Dirk und Michaela sich scheiden. Michaela Riedel lässt sich 2006 vom ZDF-Magazin Aspekte interviewen und erklärt, sich ab sofort für Präventionsprojekte einsetzen zu wollen. Damit will sie laut eigener Aussage andere junge Menschen davon abhalten, in den Satanismus in Anführungsstrichen abzugleiten. Zitat aus diesem Interview, das ist das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, um irgendetwas wieder gut zu machen.
Nee, das ist das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, um irgendwie noch mal ein bisschen Publicity zu kriegen.
Ja, ich, also nee, ich...
Sorry, also Nummer eins, Satanismus, haben wir ja gerade besprochen.
Ist nicht das, was
ist die ist ja beiden, kompletter ja, Bullshit, genau. Was sie da von sich gibt. Mhm. Zweitens, was ist denn bitte die Prävention?
Anderen Menschen zu erzählen, ich habe Menschen umgebracht, war...
Macht das nicht, macht ist das schlecht.
Ja, richtig.
Sei, werd kein Satanist.
Ja.
Danke.
Ja, das hätte man auch ohne Mord den Leuten vielleicht.
Nee, und das hätte man vielleicht ja, auch, also ich finde das halt einfach so als geläutert sich darzustellen und nee.
Okay, du bist skeptisch. Glaube ich nicht. Du bist skeptisch, ja. Also zu diesem Zeitpunkt ist Michaela in der forensischen Psychiatrie in Lippstadt-Eichelborn untergebracht.
Hier
also
in Lippstadt?
Ganz, ja, ganz bei uns in der Nähe. Lippstadt-Eichelborn ist eine der bekanntesten forensischen Psychiatrien in Deutschland und bekommt regelmäßig Fanpost dort. 2008 betont sie deshalb nochmal in einem Kapitel eines Buchs über die schwarze Szene, dass ihr die Tat leid tut und sie sich von allen Menschen distanziert, die sie als Idol feiern. Ihre Therapeuten halten Michaelas Sinneswandel für ehrlich. 2015 wird sie entlassen und lebt unter neuem Namen irgendwo in Deutschland und hat sich seitdem nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Ihr Ex-Mann Dirk geht einen anderen Weg. Er wird in der forensischen Psychiatrie in Düren untergebracht und veröffentlicht von dort aus, 2 Jahre nach seiner Verurteilung, ein Buch mit dem Titel Fehlercode 211, der Satansmord von Witten, was wirklich geschah. Wobei 211 sich auf den Paragraphen für Mord im Strafgesetzbuch bezieht. In diesem Buch behauptet Dirk, er habe mit dem Mord gar nichts zu tun gehabt. Michaela habe ihn an diesem Abend des 6. Juli 2001 aus dem Wohnzimmer geschickt und als er nach 20 Minuten zurückkam, sei sein Freund Fabian Hansen schon tot gewesen. Nur um seine Freundin zu schützen, so beschreibt es Dirk in seinem Buch, habe er den Mord auf sich genommen und sich später den gesamten satanischen Hintergrund und seine schwere Kindheit ausgedacht, um eine mildere Strafe zu bekommen. Das Buch widmet er ausgerechnet seinem Opfer Fabian Hansen und schreibt auf der ersten Seite, Ruhe sanft, Freund. Das ist schon ziemlich ekelhaft, ne?
Mir fehlen ja gerade tatsächlich die Worte.
Und das ist selten.
Wer veröffentlicht denn so ein Buch?
Das war irgend so ein kleiner Grenzrechter.
Weil ich, also ich will, aber also bei beiden passt natürlich diese narzisstische Persönlichkeitsstörung wie die Faust aufs Auge.
Weil was man es, an dieser Selbstinszenierung
ja, genau, es geht nur darum, jetzt gerade zu polarisieren, Aufmerksamkeit zu bekommen und wie gesagt, das, was ich daran jetzt einfach noch so widerlich finde, ist, die haben Menschen getötet.
Ja.
Und jetzt versucht er mit trotzdem mit diesem Tod das Ganze, also das nochmal zu nutzen.
Mhm.
Da können sie und noch
tut,
gleich...
Und tut so, als ob er das ja für das Opfer
aber
macht.
Aber stopp mal. Müsste dann jetzt diese verminderte Schuldfähigkeit nicht aufgehoben werden?
Na, also diese plötzliche Wandlung, die er da angeblich jetzt durchmacht hat, die glaubt Dirk komischerweise niemand, also nicht mal sein eigener Anwalt.
Ja, sein eigener Anwalt wäre ja auch blöd, wenn er es glauben würde. Ne?
Das stimmt.
Also das wäre dann ja ein schlechter Anwalt.
Das wäre ein schlechter Anwalt. Aber das Interessante ist, dass der Gutachter, der ihn damals begutachtet hat, also Norbert Leigraf, Dirks Ausführungen wirklich auch lächerlich nennt und sagt, das Buch sei der eindeutige Beweis für die narzisstische Persönlichkeitsstörung, unter der Dirk Ried leide. Er hat einen Menschen umgebracht und nutzt seine Bekanntheit, um für sich zu werben. Egozentrischer kann man nicht sein, sagt der Psychiater. So, ne? Respekt. Also besser hätte man es nicht auf den Punkt bringen können. Und ja, um die Frage zu beantworten, eigentlich ist das der beste Beleg für diese Persönlichkeitsstörung, die eben zur verminderten Schuldfähigkeit geführt hat. Aber es gibt noch einen interessanten Nebenaspekt. Die Veröffentlichung des Buches führt dazu, dass Dirk Riedel aus der forensischen Psychiatrie in die JVA Bochum verlegt wird, weil er ist ja gar nicht krank. Ja, er hat im Buch gesagt, ja, die Erkrankung habe ich nur vorgetäuscht. Und dann sagt der Staat, ja, es ist ja schön, dann kannst du jetzt von der Forensik direkt in den Knast gehen. Und das passt dem mittlerweile 27-Jährigen auch nicht. Er beantragt dann, in die Forensik zurückverlegt zu werden und will sich plötzlich doch behandeln lassen für die Krankheit, die er ja eigentlich gar nicht hat, zumindest nach eigenen Aussagen. Im Mai 2017 steht Dirk Riedel dann wieder vor dem Bochumer Landgericht. Er soll im Jahr 2010, also das liegt da schon ein bisschen zurück, die Tat oder die angebliche Tat, aus dem Gefängnis heraus eine Brieffreundin beauftragt haben, sich in die forensische Psychiatrie in Lippstadt einzuschleichen, in der seiner Ex-Frau Michaela damals lebte, und sie zu erschlagen. Das Verfahren findet sogar im selben Saal statt, in dem 16 Jahre vorher das Urteil gegen Dirk und seine damalige Frau gefallen ist. Als Dirk Riedel, der mittlerweile einen neuen Nachnamen hat, den Saal betritt, erkennt man ihn kaum wieder. Sein Haar ist grau geworden, er trägt es lang und ordentlich nach hinten gekämmt. Sein Hemd ist weiß und top gebügelt, sein Bart sorgfältig gestylt. Das ist wirklich interessant, der sieht auf den Bildern aus wie so ein erfolgreicher Anwalt im Freizeitlook. Also,
mit einem satanischen Stern auf seiner Stirn.
Nee, den sieht man jetzt nicht mehr. Also scheinbar war die Narbe nicht so tief.
Ach so.
Also der sah wirklich jetzt aus wie so ein langweiler Spießer-Anwalt-Typ. Insgesamt 70 Minuten lang erklärt er wortreich seine Unschuld. Ich wünsche meiner Ex-Frau alles Gute, sagt er vor Gericht. In den 4 Jahre alten Briefen an seine Bekanntschaft hatte er Michaela noch als Bitch oder meine irre Ex bezeichnet und geschrieben, die Bekloppte wohnt nur 7 Kilometer von deinem Haus entfernt. Ist das doch so nah? Fang dort als Pflegekraft an. Ich würde dir auch eine ganze Menge für einen besonderen Dienst bezahlen. Haha. Diese Brieffreundin zeigt ihn dann Jahre später an und sagt vor Gericht außerdem aus, dass Dirk Riedel sie beauftragt haben soll, eine Pistole in den Knast zu schmuggeln, um ihm so beim Ausbruch zu helfen. Doch in dem Verfahren stellt sich heraus, dass die Zeugin an einer psychischen Erkrankung leidet und in einer Parallelwelt lebt. An den Vorwürfen ist also laut Gericht nichts dran. Dirk Riedel wird am 1. Juni 2017 freigesprochen und bedankt sich beim Gericht mit einem Zitat aus der Bibel. Auch das ist ja eine interessante Wendung. Durch diesen Prozess musste er sogar 1 Jahr länger im Gefängnis bleiben als die 15 Jahre, für die er ursprünglich verurteilt wurde. Am 16. September 2017 wird er dann aus der JVA in Bochum entlassen und kommt bei seiner Freundin unter, die er während der Haft kennengelernt hat. Heute ist Dirk Riedel verheiratet und hat Kinder. Auch er hat einen neuen Namen angenommen und lebt nicht mehr im Ruhrgebiet.
Okay, weißt du denn irgendwas über die Familie des Opfers, wie es denen geht?
Also man weiß nur sehr wenig darüber, aber die Eltern von Fabian Hansen haben unter dem Tod ihres Sohnes sehr, sehr, sehr gelitten. 2017 gibt Fabians Vater, der damals 71-jährige Hermann Hansen, einer Boulevardzeitung ein Interview über die Freilassung von Dirk Riedel und sagt über ihn, der läuft jetzt frei rum. Mein Sohn ist tot und meine Frau ist darüber gestorben. Das ist eine große Schweinerei.
Hat auch recht mit.
Ja, also verstehe ich. Aber
das ist aber auch wieder diese gleiche Diskussion, die wir sehr oft führen, mit diesem, jetzt hat er seine Strafe abgesessen, damit hat er seine Schuld getan. Und das finde ich irgendwie nicht, weil er hat ja nichts draus gelernt. Also das wissen wir jetzt natürlich nicht, ob er wirklich nichts draus gelernt hat, aber im Endeffekt geht's ja munter so weiter. Nervt mich.
Ich verstehe, dass es dich nervt. Also er ist ja da untersucht worden in der Forensik, er hat sich behandeln lassen. Also du kannst schon davon ausgehen, dass er eine gute Prognose hatte. Ja, also wenn die da zu der Erkenntnis kommen, er ist eine Gefahr für die Allgemeinheit, dann wäre er nicht wieder rausgekommen. Aber
es ist natürlich gut möglich, dass man jetzt wirklich sagen kann, dass die beiden sich einfach nicht gut getan haben, was natürlich sehr simpel klingt für das, was sie dann am Ende getan haben, aber dass sie praktisch das Schlechte in sich so potenziert haben, was du ja auch vorher gesagt hast, dass sie aber alleine gar nicht dazu in der Lage gewesen wären oder gar nicht fähig gewesen wären und sich halt gegenseitig zu hoch geschaukelt haben. Trotzdem haben sie es gemacht.
Ja, klar.
Und aber dann ja auch so im Nachgang mit auf diese Art und Weise, wie sie es ja ehrlich gesagt auch so ein bisschen in die Lächerlichkeit gezogen haben, mit Smileys und in die Kamera grinsen und hier Pommesgabel, was weiß ich.
Ja.
Das finde ich halt irgendwie so respektlos dem Opfer gegenüber und das finde ich manchmal schade, dass sowas nicht mit einfließt. Vielleicht fließt das mit ein und es wird nur nicht kommuniziert. Ich meine, Richter kriegen sowas ja wahrscheinlich auch mit.
Na klar.
Aber das ärgert mich und da ärgern mich halt auch, 15 Jahre ist nicht wenig, das ist mir bewusst und natürlich arbeiten die dann in der Psychiatrie oder auch im Gefängnis an den Insassen, aber das macht mich nicht glücklich.
Ich glaube, das ist bei dem Fall auch schwer, weil es auch so, Wenn du überlegst, ne, wie du das schon gesagt hast, der arme Fabian, einfach nur weil der nett zu denen war, wurde der umgebracht. Also wie furchtbar
naja,
ist das?
Naja, und fangen wie, ne?
Ja, genau, wie bestialisch auch noch. Genau, so, das kommt ja auch noch dazu. Ja.
Also, nee.
Ja, und die Frage ist natürlich immer, wie sehr spielst du dann auch als Medium dieses Spiel mit, ne? Also zum Beispiel...
Aber das hatten wir ja schon ein paar Mal.
Ja, ja, genau. Also ich habe mich deswegen auch entschieden, den beiden, also dem Pärchen, neue Namen zu geben, was man gar nicht hätte machen müssen in dem Fall, weil sie ihre Namen ja geändert haben, so. Jetzt könnte man natürlich sagen, du gibst denen ja trotzdem Fame, wenn du den Fall... in deinem Podcast behandelst, das stimmt. Also Argument kann ich zumindest teilweise nachvollziehen. Aber ja, ich habe aus dem Grund zum Beispiel bei den beiden den Namen geändert. Findet man trotzdem raus, wenn man das gerne möchte. Aber ich will deren echten Namen zumindest nicht in den Mund nehmen.
Ja, das so. Ist, dann kriegen sie wenigstens ein bisschen weniger.
Ja, das war tatsächlich der Gedanke dahinter, ja. Ja, also man bleibt irgendwie mit so ein bisschen Wut im Bauch zurück. Finde ich.
Ja, aber halt anders, als ich das schon ein paar Mal anders hatte, weil ich, für mich ist dieses Thema Respektlosigkeit gerade, ich finde sie einfach respektlos.
Ja,
alle
das
beide.
Trifft es ganz gut.
So,
Ja, und ich finde halt, also was daraus entstanden ist, also wenn du diese ganzen Artikel von damals durchguckst, ne, aus den Magazinen, es gibt auch irgendwie irgendwelche alten TV-Sendungen, ne, dann sind die Reporter rennen da auf Partys aus der schwarzen Szene, weil es sind ganz normale Jugendliche, die einfach gerne eine andere Art von Musik hören und schwarze Klamotten tragen und dann so, sind Satanisten eine Gefahr für unsere Kinder? Und ne, das schürt halt natürlich Panik und es ist so.
Aber gut, so funktionieren die Medien.
Ja, ja.
Also das heißt nicht, dass ich das richtig finde, ja, aber genau so funktionieren halt die Medien. Also es geht ja immer darum, Ängste zu schüren. Und wenn dann im schlimmsten Fall gerade Sommerloch ist, dann nimmt man halt das, was man kriegen kann.
Das ist für den Boulevard kann man sich doch kein schöneres Thema als ein satanistisches Killerpärchen auf ihrer Mordflucht durch ganz Deutschland vorstellen. So, ne? Also rein jetzt von den Schlagzeilen her. Ja, also ein wilder Fall aus dem Ruhrgebiet und ja, danke, dass du dich da mit mir durchgewühlt hast.
Immer wieder gerne.
Seit 100 Folgen sind
seit, seit 101 Folge.
Seit 101 Folge mache ich jetzt diesen Podcast und Ralf ist sehr oft dabei und ich bin sehr glücklich darüber, dass er so oft dabei ist.
Thinking you.
Also.
Tschüssi.
Tschüss.
Eine kleine Sache habe ich noch für euch. Ich habe ja schon gesagt, dass es dieses Jahr keine Live-Tour mit Verbrechen von nebenan geben wird. Aber es gibt trotzdem einen Live-Auftritt von mir, den ihr euch angucken könnt. Und zwar in Düsseldorf. Am 29. Oktober trete ich in Düsseldorf bei der allerersten Late-Crime-Show in der Mitsubishi Electric Hall auf. Das wird ein richtig fettes Ding. An dem Abend gibt's gleich 3 True-Crime-Podcasts live on stage. Neben mir zum Beispiel Stimmen im Kopf und Mord am Mittwoch. Und diese Show in Düsseldorf ist im Moment die einzige Chance, mich live zu sehen, nachdem die andere Show in Gütersloh nach 24 Stunden ausverkauft war. Tickets für den Auftritt in Düsseldorf bekommt ihr überall, wo es Tickets gibt.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.